3 Südtirol, Forum Zeitgeschichte.
Taiwan, eine Insel halb so groß wie Bayern, ist heute Thema in unserem Forum Zeitgeschichte. Seit 1949 spielt sie eine Schlüsselrolle zwischen den Großmächten USA und China. Professor Rolf Steininger erzählt in seinem neuen Buch Taiwan, China und die USA darüber, wie mit Ende des Zweiten Weltkriegs Taiwan in den Mittelpunkt drückte. Letzte Woche haben wir gehört, wie der Taiwan-Konflikt 1949 begann, als Mao in Peking die Volksrepublik China ausrief, während Chiang Kai-shek mit seiner Regierung nach Taiwan floh und weiter als Republik China regierte. So entstanden zwei Chinas, beide mit dem Anspruch, das ganze Land zu vertreten. Die USA stellten sich früh an die Seite Taiwans, lieferten Waffen und gaben Schutz. Ein Fundament für einen Konflikt, der bis heute anhält. Taiwan spielt somit nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich eine wichtige Rolle im Indopazifik. Im zweiten und letzten Teil unserer Reihe erläutert Professor Rolf Steininger, wie sich die geopolitische Lage seit den 1970er Jahren gewandelt hat. Ein bedeutender Wendepunkt war die offizielle Anerkennung der Volksrepublik China durch die USA im Jahr 1979. Professor Steininger beschreibt, wie sich seither die außenpolitische Situation im Indopazifik zunehmend zuspitzt und heute komplexer und spannungsgeladener denn je ist.
Im Februar 1973 war Henry Kissinger wieder in Peking. Zu Taiwan meinte Mao, es sei keine Eile geboten, man habe ja noch 100 Jahre Zeit. Wir können die Sache verschieben. Ihm ging es jetzt um etwas anderes, die USA als Verbündete im Kampf gegen den möglichen Aggressor Sowjetunion zu gewinnen. Die Furcht vor dem Hegemon Moskau, der Polarbär, wie die Chinesen das nannten, trieb die Chinesen um. Mao wurde jetzt deutlich. China und die USA müssen zusammenarbeiten, um den Bastard gemeinsam fertig zu machen. Am Ende seiner Reise zog Kissinger für Präsident Nixon eine Bilanz. Kissinger: Wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Position. Von allen Ländern, möglicherweise mit Ausnahme Großbritanniens, kommt die Volksrepublik China uns in Sachen Weltpolitik am nächsten. Kein anderer Staatsmann auf dieser Welt besitzt weder diesen Scharfsinn und diese Fantasie wie Mao und Chu, noch deren Möglichkeiten und Willen, langfristig etwas zu erreichen. Und dann kam es, Kissinger: Mit anderen Worten, die USA und die Volksrepublik China sind stillschweigende Verbündete geworden. Tacit Allies, wie es im Original heißt. Die vereinbarten Verbindungsbüros wurden in Peking und Washington eingerichtet. Mehr geschah allerdings zunächst nicht. Und im August 1974 trat Nixon bekanntlich zurück. Sein Nachfolger wurde Gerald Ford. Dazu Kissinger in seinen Erinnerungen: Bereits damals war zu erkennen, dass eine langfristige China-Politik zu Verwicklungen führen würde. Der Grund war auch klar und hieß Taiwan. Das wurde bei Kissingers 7. Besuch in Peking im November 1974 deutlich, als der stellvertretende Ministerpräsident Deng Xiaoping noch einmal die chinesische Position klarmachte. Deng: Erstens, wir lehnen alles ab, was zu Lösungen wie zwei Chinas, ein China, ein Taiwan oder Ähnlichem führen könnte. Auch nicht eine Botschaft in Peking und ein Verbindungsbüro in Taiwan. Das ist nur eine Variante von ein China, ein Taiwan. Zweitens, die Lösung der Taiwan-Frage ist eine Angelegenheit des chinesischen Volkes, die allein dem chinesischen Volk vorbehalten bleiben muss. Welche Mittel letztlich benutzt werden, um die Frage zu lösen, ob friedlich oder nicht friedlich, ist eine innere Angelegenheit, die ebenfalls allein das chinesische Volk zu entscheiden hat. Und drittens, Peking akzeptiert nicht, dass irgendein anderes Land in die Lösung der Taiwan-Frage eingreift, auch nicht die USA. Und zum Bündnisvertrag USA-Taiwan aus dem Jahr 1954 meinte er: Ihr habt ihn geschlossen, ihr könnt ihn auch wieder auflösen. Präsident Ford wurde am 1. Dezember 1975 zwar mit ausgesuchter Höflichkeit in Peking empfangen, aber es gab keine Ergebnisse. Kissinger formulierte es so in der deutschen Übersetzung seiner Erinnerungen: Damit ging der Honigmond in den chinesischen und amerikanischen Beziehungen langsam zu Ende. Deng hatte es zuvor so ausgedrückt. Das Verhältnis kühlt ab. 1976 ging in gewisser Weise eine Ära zu Ende. Am 5. April 1975 war Chiang Kai-shek gestorben. Am 6. Jänner 1976 starb Chu Enlai. In China versuchte die radikale Viererbande, wie sie hieß, die Macht an sich zu reißen. Gleichzeitig verschlechterten sich die Beziehungen zu den USA weiter, wie bei einem Besuch des Minderheitenführers im Senat Hugh Scott in Peking im Juli deutlich wurde. In ungewöhnlich scharfer Form formulierte der Vizepremier, Mitglied der Viererbande, Chinas Position mit Blick auf Taiwan gegenüber Scott. Unser Standpunkt zu Taiwan ist glasklar. Seit es dieses Problem gibt, hat es sich wie eine Schlinge um den Hals der Vereinigten Staaten gelegt. Es liegt im Interesse des amerikanischen Volkes, diese Schlinge loszuwerden. Wenn sie es nicht tun, dann wird die Volksbefreiungsarmee sie abschneiden. Das wird gut für das amerikanische und für das chinesische Volk sein. In unserer Großzügigkeit sind wir bereit, den Vereinigten Staaten zu helfen, dieses Problem mit unseren Bajonetten zu lösen. Das klingt vielleicht nicht sehr angenehm, aber so ist die Lage. Am 9. September 1976, 8 Monate nach Chu, starb auch Mao. Und mit der Verhaftung der Viererbande am 9. Oktober entschieden die Moderaten den innerchinesischen Machtkampf für sich. Wenige Monate später übernahm Deng Xiaoping die Führung Chinas. Er bestimmte die Geschicke des Landes für die nächsten 20 Jahre. Den nächsten entscheidenden Schritt in Bezug auf die diplomatische Anerkennung Chinas machte US-Präsident Jimmy Carter. Am 8. Februar 1977 empfing er den Leiter des chinesischen Verbindungsbüros in Washington, der klar machte, worum es ging. Die Befreiung Taiwans mit Gewalt oder anders ist unsere interne Angelegenheit. Angesichts etlicher Konterrevolutionäre auf der Insel bleibt nur die Gewalt. Wann das sein wird, ist schwer zu sagen. Dann warnte er vor den Sowjets. Die Russen sagen Abrüstung, aber tun das Gegenteil und rüsten auf. Carter intern. Die Chinesen haben diesen merkwürdigen, geradezu zwanghaften Hass auf die Sowjets. Am 22. Mai 1977 erwähnte Carter dann erstmals öffentlich das Thema China. An der University of Notre Dame wies er darauf hin, wie wichtig es sei, bei der Normalisierung der gegenseitigen Beziehungen Fortschritte zu erzielen. Zum Leiter des Verbindungsbüros in Peking ernannte er gleichzeitig seinen engen Vertrauten Woodcock. Für Mitte August war eine Reise von Außenminister Vance nach Peking geplant. In der Vorbesprechung im Juli stellte Vance die entscheidende Frage. Das Thema Waffenlieferungen an Taiwan ist bisher in keinem der Gespräche mit den Chinesen erwähnt worden. Wir können es nicht unerwähnt lassen. Wir müssen es erwähnen, in irgendeiner direkten oder indirekten Form, damit die Chinesen nicht sofort Nein sagen. Jimmy Carter, ich bin für die direkte Form. Meine Erfahrung sagt mir, dass die Drumherumreden nicht auszahlt. Lass uns die Sache vorbereiten und dann zu Ende bringen. Vance stimmte zu. Deng ist sehr offen und direkt. Carters nationaler Sicherheitsberater Brzezinski fragte, wie können wir sicher sein, dass die Chinesen zustimmen? Vance, wir müssen es rausfinden. Für die diplomatische Anerkennung sollte Vance in Peking keinen festen Termin nennen, nur so etwas wie so bald wie möglich. Die neue China-Politik sollte jedenfalls nicht gegen die Sowjets ausgespielt werden. Carter, ich mache das nicht so wie Nixon und Kissinger, bei deren Politik ist mir fast schlecht geworden. Ich hoffe auf eine klare Aussage der Chinesen, die Taiwan-Frage nur mit friedlichen Mitteln zu lösen. Aber ich bezweifle, dass wir sie bekommen. Was ist zu tun, wenn die Chinesen mauern? Fragte Brzezinski. Carter, dann soll Tsai, also Cyril Vance, einfach nach Hause fahren. Mein Eindruck ist, dass die Chinesen eine klare Sprache schätzen. Wir sollten es nicht wie Nixon und Kissinger machen und den Chinesen ihren Arsch kriechen. We should not kiss ass them, so heißt es auf Englisch im Original. Für die Peking-Reise von Vance vom 22. bis 24. August 1977 standen damit drei Forderungen im Mittelpunkt. Erstens, nach Ende der bisherigen diplomatischen Beziehung mit Taiwan weiterhin offizielle US-Regierungsvertreter auf Taiwan. Zweitens, weiter amerikanische Waffenlieferungen nach Taiwan. Drittens, verbindliche Zusage Pekings für eine friedliche Wiedervereinigung. In Peking präsentierte Vance die amerikanischen Forderungen und erhielt von Deng eine unmissverständliche Antwort. Das ist kein Schritt nach vorne, sondern ein Schritt zurück. Die USA, nicht wir, müssen sich entscheiden. China schuldet den USA nichts. Die USA schulden China etwas. Keine Seite sollte der anderen ihren Willen aufzwingen. Aber die USA wollen Taiwan weiter kontrollieren und China an der Wiedervereinigung mit dem Mutterland hindern. Und er fragte dann, bedroht China etwa die USA? Wenn wir von Bedrohung sprechen, dann sind es die USA, die China bedrohen, nicht umgekehrt. Und so ging es weiter. Falls die Taiwan-Frage nicht gelöst werde, so Deng, kann Taiwan für die USA für die nächsten 10, vielleicht 100 Jahre ein Problem werden. Und dann ging Deng einen Schritt weiter. Wir sollen uns verpflichten, bei einer Wiedervereinigung auf Gewalt zu verzichten. Die Wiedervereinigung ist eine interne Angelegenheit Chinas. Egal, was wir wo auch immer sagen, in jeder Stellungnahme steht der Satz, wir sind entschlossen, Taiwan zu befreien. Das sind keine leeren Worte. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Ich war sehr klar, aber Ihre Vorschläge waren es auch. Vance bedankte sich für die offenen Worte. Nur so könnten Probleme gelöst werden. Peking hatte Nein zu den amerikanischen Forderungen gesagt. Die Antwort war eindeutig, die Reaktion Washingtons auch. Es würde vorerst keine weiteren Initiativen in Sachen China geben und die diplomatische Anerkennung zurückgestellt. Die Devise lautete abwarten. Die folgenden 10 Monate geschah nichts. In Washington stand zunächst ein anderes Thema auf der Tagesordnung, ein neuer Panama-Vertrag, der im April 1978 vom US-Senat ratifiziert wurde. Die schwierigste Sache meines Lebens, so Präsident Carter, war erfolgreich zu Ende gebracht worden. Carter sprach von einer neuen Ära in den Beziehungen der USA, nicht nur mit Panama, sondern mit allen umliegenden Ländern. Das Momentum dieses Erfolges sollte jetzt in doppelter Hinsicht genutzt und Druck ausgeübt werden. Bei den SALT-Abrüstungsgesprächen in Moskau und der Normalisierung der Beziehung zu China. Moskau wurde informiert, dass Brzezinski im Mai Peking besuchen werde. Peking wurde informiert, dass Vance Gespräche in Moskau führen werde. Carter hatte entschieden, die Dinge voranzubringen. Brzezinski wurde am 20. Mai in Peking außerordentlich freundlich empfangen. Als Gastgeschenk Jimmy Carters überreichte er dem Vorsitzenden der Kommunistischen Partei, Hua Kuofeng, ein Stück Mondgestein, das die Astronauten mitgebracht hatten, versehen mit der Widmung des Präsidenten. Dies ist ein Symbol für unser gemeinsames Bemühen für eine bessere Zukunft. An 3 Tagen folgten Gespräche mit Kuofeng, Außenminister Huang und Vizepremier Deng Xiaoping. 2 Themen standen dabei im Vordergrund. Die Sowjetunion und Taiwan. Da war zum einen die ständige Warnung der Chinesen vor der russischen Gefahr, Moskaus hegemoniale Bestrebungen, insbesondere mit Blick auf Vietnam, mit dem die Sowjetunion einen Bündnisvertrag geschlossen hatte. Zum anderen Taiwan. Da wurden alle jene Argumente wiederholt, die auch schon im Gespräch mit Außenminister Vance vorgebracht worden waren. Huang, unsere Haltung ist bekannt. Deng ergänzte, die überwältigende Mehrheit der Chinesen in Taiwan wünscht die Wiedervereinigung. Und wenn, wie Dr. Brzezinski sagt, Präsident Carter sich entschlossen habe, die Normalisierung durchzuziehen, dann könnten wir die Probleme schnell lösen. Und unter Hinweis auf den Vance-Besuch meinte Brzezinski: Wir wollen einen Schritt nach vorne machen, nicht einen zurück. Allerdings ist Taiwan in den USA nicht nur ein politisches, sondern auch ein emotionales Problem. Dass US-Regierungsbeamte nach der Trennung von Taiwan weiter dort tätig sein sollten, wie Vance gefordert hatte, war allerdings schon kein Thema mehr. Brzezinski ließ die Forderung fallen. Deng bedankte sich. Das Äußerste, was wir akzeptieren, ist die Japan-Lösung. Das hieß, wirtschaftliche und andere Beziehungen würden von Nicht-Regierungsorganisationen durchgeführt werden. Vielleicht auch sogar von ehemaligen Diplomaten. Dann ging es um die Wiedervereinigung. Friedlich oder mit Gewalt? Die Forderung von Vance nach einer Zusage für eine friedliche Wiedervereinigung wurde von Brzezinski nicht wiederholt. Brzezinskis Anti-Moskau-Haltung dagegen gefiel den Chinesen. Dazu passte, dass Brzezinski, als er auf der chinesischen Mauer stand, nach Norden blickte und fragte, auf welcher Seite sind die Barbaren? Brzezinski überließ den Chinesen dann noch geheime Informationen über sowjetische Militäranlagen, genau wie Kissinger 1971, und schlug den Aufbau gemeinsamer Anlagen zur Überwachung des sowjetischen Luftraums vor. Deng stimmte anschließend Gesprächen zwecks Normalisierung der Beziehungen, das heißt Aufnahme diplomatischer Beziehungen, zu. Als Termin wurde der Jänner 1979 genannt. In seinem Bericht für Carter schrieb Brzezinski: Am Ende haben wir die Wahl. Entweder wir liefern weiter Waffen, ohne dass die Chinesen öffentlich erklären, bei der Wiedervereinigung auf Gewalt zu verzichten, oder aber die Chinesen erklären das öffentlich, dann gibt es keine Waffenlieferungen mehr. Letztere Erklärung, so der China-Experte Michael Oxenberg vom Nationalen Sicherheitsrat, betrifft Chinas Souveränität und wird aus innenpolitischen Gründen es nicht geben. Die Führung der Kommunistischen Partei kann einer Normalisierung der Beziehungen nicht zustimmen, die Chancen auf Wiedervereinigung reduziert. Nach Meinung Woodcocks hatte Deng allerdings die Lösung genannt. Zumindest hatte er das so verstanden. Woodcock: Die Chinesen akzeptieren, dass umfassende Wirtschaftsbeziehungen mit Taiwan auch Waffenlieferungen beinhalten. Das kann natürlich nicht öffentlich gesagt werden. Brzezinski fasste seine Eindrücke so zusammen: Wir haben es mit einer fähigen und entschlossenen Führung zu tun, die mit uns ins Geschäft kommen will. China hat die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit mit uns erkannt. Aber das galt umgekehrt auch. Die neue China-Politik würde das Ansehen der USA in ganz Südostasien erheblich verbessern. Darüber hinaus lockte für viele US-Unternehmen in China ein unerschöpflicher Markt. Im Juni 1978 begannen die geheimen Verhandlungen, die Woodcock in Peking führte. Dazu Brzezinski zu Carter: Was wir von nun an tun, kann große internationale Konsequenzen haben. Es kann die Tür zu einem Viertel der Menschheit öffnen und das Gleichgewicht der Mächte ändern. Wenn wir hier Erfolg haben, wird das eine große historische Errungenschaft für sie bedeuten. Und noch mehr, wie Oxenberg ergänzte: Wenn wir unsere Karten richtig spielen, können wir die Sowjets aus Ostasien und Südostasien raushalten.
Taiwan, eine kleine Insel im Indopazifik, ist heute unser Thema im Forum Zeitgeschichte. Seit dem chinesischen Bürgerkrieg spielt sie eine zentrale Rolle im Konflikt zwischen China und den USA. Heute erzählt Professor Rolf Steininger, wie sich Washington und Peking in den 1970er Jahren strategisch annäherten, vor allem im Hinblick auf ihre gemeinsame Gegnerschaft zur Sowjetunion. Es war eine Zeit diplomatischer Gratwanderung, geheime Gespräche, doppeldeutige Botschaften und eine Politik, die bewusst offen ließ, wie klar die USA zu Taiwan standen.
Auf Wunsch der Amerikaner waren die Verhandlungen, die Woodcock in Peking führte, geheim. Wie zu Kissingers und Nixons Zeiten wurde auch das Ergebnis der Verhandlungen inszeniert, das heißt gleichzeitige Veröffentlichung in Washington am 15. Dezember 21 Uhr. Das war in Peking der 16. Dezember, 9 Uhr. Am Abend des 15. Dezember 1978 präsentierte Jimmy Carter der überraschten amerikanischen Öffentlichkeit vor laufenden Kameras der drei großen Fernsehanstalten das Ergebnis der Verhandlungen. Aufnahmen diplomatischer Beziehungen zwischen den USA und der Volksrepublik China am 1. Januar 1979. Die USA erkannten gleichzeitig die chinesische Position an, dass es nur ein China gibt und dass Taiwan ein Teil Chinas ist. Und er kündigte den Besuch des chinesischen Vizepräsidenten Deng Xiaoping für Ende Jänner in den USA an. In einer ergänzenden Erklärung hieß es, die USA werden die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan beenden, das Verteidigungsabkommen mit Taiwan aus dem Jahr 1954 kündigen und das verbleibende militärische Personal innerhalb von 4 Monaten von der Insel abziehen. Hatte Nixons Erklärung über seine bevorstehende Reise nach Peking im Juli 1971 noch die Welt erschüttert, wie Kissinger gemeint hatte, so war es diesmal etwas anders. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Peking hatte irgendwie in der Luft gelegen, nachdem bereits Dutzende Länder die Volksrepublik anerkannt hatten. Peking bezeichnete die Erklärung dennoch als historisches Ereignis. Für viele Chinesen schien die Heimführung der abtrünnigen Provinz Taiwan unmittelbar bevorzustehen. So feierte Radio Shanghai das Ereignis entsprechend und spielte den Hit von John Denver, Take Me Home, Country Roads. In Taipeh gab es dagegen nichts zu feiern. Um 2 Uhr morgens, nur wenige Stunden vor der Veröffentlichung, hatten US-Vertreter Taiwans Regierungschef Chiang Ching, der die Position seines verstorbenen Vaters übernommen hatte, wecken lassen und ihm mitgeteilt, dass die USA ihre Verbindung mit Taiwan kappen würden. Chiang war in Tränen ausgebrochen. Als Vizeaußenminister Christopher Clark am 27. Dezember in Taipeh die Entscheidung erklären wollte, wurde sein Wagen von einer wütenden Menge erst mit Tomaten beworfen, anschließend die Wagenscheiben mit Steinen eingeschlagen. Clark wurde leicht verletzt und wollte umkehren. Nur auf Bitten Carters blieb er. Der Kongress, der von Jimmy Carter über die vorbereitenden amerikanischen und chinesischen Gespräche weder informiert noch konsultiert worden war, war mit dessen Vorgehen nicht einverstanden, reagierte jetzt und legte einen eigenen Gesetzentwurf vor, den sogenannten Taiwan Relations Act, der am 28. März 1979 im Repräsentantenhaus mit 339-50 und im Senat am nächsten Tag mit 85-4 Stimmen akzeptiert wurde. Das war so eine große Mehrheit, dass auch ein Veto des Präsidenten das Inkrafttreten nicht hätte verhindern können. Dieses Gesetz war eine Niederlage für Jimmy Carter. In ihm ging und geht es primär um die Sicherheit Taiwans. Die USA sicherten Taiwan die Lieferung von defensiven Waffen zu. Jeder Versuch, so hieß es weiter, die Zukunft Taiwans mit anderen als friedlichen Mitteln zu verändern, würde demnach als eine Bedrohung des Friedens im Pazifik, als wie es hieß, schwerwiegende Sorge für die USA betrachtet. Das Gesetz war die Grundlage für de facto diplomatische Beziehungen mit Taiwan, das von Washington weiter als Völkerrechtssubjekt behandelt wurde. Das bereits am 16. Jänner 1979 gemäß den Gesetzen des District of Columbia gegründete American Institute of Taiwan in Taipeh war die de facto Botschaft mit einem Direktor im Rang eines Botschafters. Sämtliche wirtschaftlichen, kulturellen, politischen und konsularischen Angelegenheiten liefen über dieses Institut. Am Eingang prangte das Siegel des US Department of State. Die amerikanischen Mitarbeiter waren freigestellte Mitarbeiter des Ministeriums. Die Immobilien der Republic of China in Washington, etwa das schöne Botschaftsgebäude, wurden dem Institut übertragen und so vor dem Zugriff der Volksrepublik gesichert. Die meldete entsprechende Ansprüche an. Mit dem Taiwan Relations Act beendete der Kongress die Unsicherheit im Hinblick auf die Zukunft Taiwans, die mit Kissinger-Nix 1971-72 begonnen hatte. Die Botschaft für Peking und Taipeh lautete: Die USA werden Taiwan nicht fallen lassen und weiter für den Schutz der Insel sorgen. Die Botschaft für die Verbündeten in der Region lautete: Die USA sind ein verlässlicher Partner. Wie genau die USA im Falle einer gewaltsamen Wiedervereinigung reagieren würden, und wurde bewusst nicht gesagt und blieb offen für Spekulationen. Das war die bekannte Strategic Ambiguity, die strategische Zweideutigkeit. Peking protestierte, nannte das Gesetz unannehmbar und Einmischung in innerchinesische Angelegenheiten. Das half allerdings nichts. 3 Jahre später, am 17. August 1982, wurde unter US-Präsident Reagan ein Kompromisspapier unterschrieben, das sogenannte August-Kommuniqué. Washington erklärte, weiter Waffen an Taiwan zu liefern, aber auf dem gleichen Niveau wie seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen, und sagte zu, diese Waffenlieferungen schrittweise zu beenden, allerdings ohne Datum, und begrüßte gleichzeitig die chinesische Position, die bekannt war, dass Taiwan eine innerchinesische Angelegenheit sei. Beide Seiten gaben sich zufrieden, während Reagan, der größte Taiwan-Fan unter den US-Präsidenten, intern feststellte, die USA würden Waffen an Taiwan in dem Umfang verkaufen, dass das militärische Gleichgewicht zwischen der Insel und China erhalten bleibe. Mit Blick auf China verliefen die zweite Amtszeit Reagans ohne Probleme. Es war die goldene Ära in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen. Taiwan schien kein Problem mehr zu sein. Zumindest reagierte Peking nicht. Auch nicht auf die jährliche Lieferung von Waffen in Höhe von ca. 500 Millionen US-Dollar. Auch nicht auf die als normale Waren deklarierte Materialien, mit denen Taiwan am Ende mehrere hundert Jets selbst baute. Oder als die USA für mehrere hundert Millionen US-Dollar eine nach Westen ausgerichtete Überwachungsstation auf Taiwan errichteten, die auch noch von Amerikanern betrieben wurde. Es gab auch sonst keine Kritik mehr, etwa bei gegenseitigen Parlamentsbesuchen. Das ging so weit, dass im Jänner 1984 Kongressabgeordnete, die Taiwan besucht hatten, nach Peking weiterreisten und dort von hochrangigen Kommunisten begrüßt wurden. Die Antwort auf das Warum ist einfach. China wollte stark und mächtig werden und brauchte dafür die USA. Der Aufschwung in China war erkennbar, sichtbar für alle, aber seit Ende der 80er Jahre gab es Demonstrationen in China gegen Korruption und für Demokratie, mit dem Höhepunkt im Sommer 1989 auf dem Tiananmen-Platz in Peking. Obwohl es im Juni 1989 dort zu dem berüchtigten Massaker gegen die Demonstranten kam, ging es George H.W. Bush, dem Präsidenten, in erster Linie um die Aufrechterhaltung der guten Beziehungen zu Peking. Seit seiner Tätigkeit als Leiter des Verbindungsbüros in Peking 1975-76 war und blieb Bush, also Bush Vater, auf China fokussiert. Taiwan interessierte ihn nicht wirklich, obwohl in Taiwan genau das geschah, was viele in Amerika von China erwarteten und erhofften, aber nicht erfolgte: eine wirksame Entwicklung hin zur Demokratie. Als Peking im Mai 1989 das Kriegsrecht ausrief, war es in Taiwan schon aufgehoben, ein Mehrheitssystem eingeführt, freie Wahlen, Versammlung und Rede- und Pressefreiheit gewährt und Wirtschaftsreformen durchgeführt worden. Damals wurde der Grundstein für jenes fortschrittliche, demokratische und wirtschaftlich erfolgreiche Taiwan gelegt, so wie wir es seit einigen Jahren kennen. Umso bemerkenswerter war dann eine Entscheidung von Bush im Sommer 1992. Bush war im Wahlkampf massiv unter Druck geraten. Sein Ruhm als Bezwinger von Iraks Diktator Hussein in der Operation Wüstensturm Anfang 1991 war längst verblichen. Aktuell war die Wirtschaft eingebrochen, waren Arbeitslosigkeit und Inflation gestiegen. In den Umfragen lag er weit hinter seinem demokratischen Herausforderer Bill Clinton zurück. Als dann General Dynamics in Fort Worth in Texas, wo die F-16, damals das modernste Kampfflugzeug der Welt, produziert wurde, die Entlassung von 6.000 Mitarbeitern ankündigte, stimmte Bush dem Verkauf von 150 F-16 an Taiwan zu. Das war eine rein wahltaktische Maßnahme. Bei den Wahlen durfte Texas nicht verloren gehen. Die F-16-Entscheidung erregte zwar Dengs Zorn, sein Protest hielt sich aber in Grenzen. Man wollte die Wiederwahl von Bush nicht gefährden, denn am Horizont drohte ein möglicher neuer Präsident, der Bush als Schoßhund der Chinesen verächtlich machte und kritische Töne in Richtung Peking äußerte, Bill Clinton. Als Präsident, so Clinton, werde ich ein Land führen, das keine Diktatoren von Bagdad bis Peking verhätschelt und alle jene zur Rechenschaft ziehen, die für das Tiananmen-Massaker verantwortlich gewesen sind. Unter Clinton gab es dann auch die nächste Taiwan-Krise. Sie begann mit Taiwans neuem Präsidenten Lee Teng, dessen erklärtes Ziel die Unabhängigkeit Taiwans war. Fast jede von Lees öffentlichen Aktionen dienten der internationalen Aufwertung Taiwans. Im Mai 1995 forderte das Repräsentantenhaus in Washington die Einreise in die USA zur Teilnahme an einem Treffen ehemaliger der Cornell University zu gestatten, wo Lee studiert hatte. Clinton gab dem Druck nach und erteilte das Visum. In seiner Rede an der Universität am 7. Juni 1995 meinte Lee dann unter anderem, das Volk der Republic of China, also Taiwan, ist entschlossen, eine friedliche und konstruktive Rolle in der Familie der Nationen zu spielen. Wir sind hier und bleiben hier. Das war im Grunde die alte Zwei-China-Theorie. Peking fühlte sich provoziert und führte ein mehrtägiges Militärmanöver, das größte seit 40 Jahren, rund um Taiwan durch. Dabei wurden 4 nuklearfähige Raketen nördlich der Insel abgefeuert. Die Clinton-Regierung protestierte in Peking und beharrte auf einer friedlichen Lösung der Frage. Die Antwort war deutlich. Die Chinesen erinnerten die Amerikaner daran, dass sie, anders als in den 1950er Jahren, jetzt in der Lage seien, mit Atomraketen amerikanische Städte zerstören könnten. Und dann kam die Warnung. Sollten die USA militärisch in Taiwan eingreifen, kann das sehr teuer werden. Das politische Klima wurde sichtbar rauer. Clinton ordnete zum einen den Flugzeugträger USS Nimitz mit Begleitschiffen, das waren immerhin 2 Kreuzer, 3 Zerstörer, 2 U-Boote und so weiter, in Richtung Taiwan und schickte gleichzeitig einen persönlichen Brief an Chinas Präsidenten Jiang Zemin. Was genau da drin stand, wissen wir bis heute nicht. Möglicherweise hat Clinton da die Ein-China-Politik der US-Regierung bekräftigt, aber das bleibt Spekulation. Der Brief ist nach wie vor unter Verschluss. Jedenfalls entspannte sich die Lage, um wenig später umso heftiger zu eskalieren. Im März 1996 würden Präsidentenwahlen in Taiwan stattfinden, als Lee schon Monate vorher erneut von der Möglichkeit sprach, die Unabhängigkeit Taiwans zu erklären, startete Chinas Volksarmee ein Militärmanöver, wieder unter Einsatz von Raketen. Clinton forderte ein Ende des Manövers, ohne Erfolg. Im Gegenteil, China verschärfte die Gangart. Der stellvertretende Generalstabschef der chinesischen Volksbefreiungsarmee und Leiter des militärischen Geheimdienstes teilte einem ehemaligen Pentagon-Mitarbeiter Folgendes mit. Wenn es um Chinas Interessen in Taiwan, sprich dessen Unabhängigkeit, geht, ist China bereit, in einem Nuklearkrieg Millionen seiner Menschen, ja sogar ganze Städte, zu opfern. Ihr dagegen werdet nicht Los Angeles opfern, um Taiwan zu beschützen. Zwei Monate später wurde es noch drastischer. Der Vorsitzende des chinesischen Volkskongresses ließ mitteilen, bei einem Nuklearangriff werde man New York angreifen. Der erwähnte ehemalige Pentagon-Mitarbeiter interpretierte die diversen chinesischen Äußerungen so: Wir können zurückschlagen, denn ihr habt nicht mehr die strategische Überlegenheit wie früher. Wenn ihr unser Land angreift, greifen wir euer Land an. China hatte mit dem Einsatz der Bombe gedroht, falls die USA Taiwan im Konfliktfall verteidigen würden. Ende 1995 reagierte Washington noch eher zurückhaltend. Der Flugzeugträger Nimitz, begleitet von einem Zerstörer und einem Kreuzer, wurde diesmal durch die Straße von Taiwan geschickt, wegen des Wetters, wie das Pentagon erklärte. Es war das erste Mal seit 1979, dass ein Flugzeugträger wieder dort auftauchte, aber Washington machte klar, man sei an einer friedlichen Taiwanstraße interessiert und man erwarte auch keine weiteren Lebesuche in den USA. Peking zeigte sich völlig unbeeindruckt. Im Februar 1996, einen Monat vor den Wahlen in Taiwan, startete China ein Militärmanöver größer als alle vorherigen, zog 150.000 Mann an der Südküste Chinas zusammen und feuerte Raketen in Richtung der zwei größten Häfen Taiwans, in denen 70% des gesamten Im- und Exports des Landes abgefertigt wurden. An Taipehs Börse fielen die Kurse, vor den Banken standen die Menschen Schlange, um ihr Geld in US-Dollar umzutauschen, 100 bis 500 Millionen US-Dollar an Devisen gingen täglich verloren. Die Botschaft war klar: China kann mit seinen Raketen die Wirtschaft Taiwans zerstören. Diesmal war Washington bereit, die Herausforderung anzunehmen. Die Zeit für private Botschaften und freundliche Warnungen war vorbei. Diesmal war die Antwort unmissverständlich. Am 7. März 1996 empfing US-Verteidigungsminister William Perry den stellvertretenden chinesischen Außenminister und warnte ihn: Sollte auch nur eine Rakete Taiwan treffen, wird das schwerwiegende Konsequenzen haben. Grave consequences. Der Chinese verstand gut Englisch und auch, dass diese Bezeichnung der internationale Code für Krieg war. Zum ersten Mal seit Nixons Besuch in China 1972 hatten die USA eine solche Warnung ausgesprochen. Als China am nächsten Tag dennoch erneut Raketen abfeuerte, war sich eine hochkarätige Runde im Pentagon einig. Es war Zeit für eine Machtdemonstration in Richtung Peking und der übrigen Verbündeten in der Region. Diesmal wurden zwei Flugzeugträger eingesetzt, die Independence mit Raketenkreuzer Bunker Hill, Fregatte, Zerstörern, zwei U-Booten, die Nimitz stieß mit sieben weiteren Kriegsschiffen hinzu. Es war die größte Machtdemonstration der USA in Asien seit dem Ende des Vietnamkrieges. Intern meinte Verteidigungsminister Perry, Peking sollte zur Kenntnis nehmen, und diese Flotte wird sie daran erinnern, dass China zwar eine große Militärmacht ist, aber die Nummer eins im westlichen Pazifik sind die USA. Die Aktion war allerdings kein Blankoscheck für Lee. Dem wurde nämlich gleichzeitig zu verstehen gegeben, dass eine Unabhängigkeit Taiwans kein Thema für Washington war. Lee verstand, er gewann zwar die Wahl mit 55% der Stimmen, aber von ihm kam zunächst keine Unabhängigkeitsrhetorik mehr. China beendete die Militäraktion, die USA zogen die Flugzeuge zurück. China akzeptierte die Nummer 1 im Pazifik, begann aber gleichzeitig mit dem Ausbau seiner Kriegsflotte und bestellte 1996 gleich vier der modernsten Zerstörer in Russland. Deren Antischiffsraketen waren speziell für den Einsatz gegen Flugzeugträger konzipiert.
Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Im Mittelpunkt steht heute Taiwan, ein Schauplatz eines Konflikts, der bis ins 20. Jahrhundert zurückreicht und bis heute ungelöst ist. Professor Rolf Steininger erklärt in seinem Buch Taiwan, China und die USA, wie sich die geopolitischen Fronten nach Nixons Amtszeit verschoben. Die kurze Phase der Entspannung war vorbei. Washington und Peking entfernten sich wieder voneinander. Die USA zeigten militärische Präsenz in Asien, während China sich außenpolitisch Russland annäherte. Welche Folgen das für Taiwan hatte, das hören wir jetzt.
Seit Anfang 2001 hieß der neue US-Präsident George W. Bush. Am 25. April 2001 antwortete er in der ABC Good Morning America Show auf eine entsprechende Frage: Die USA werden Taiwan verteidigen, was auch immer es das kosten mag, to do whatever it took to help Taiwan defend herself. Auch wenn er das etwas später bei CNN etwas relativierte, das bedeutete keine Änderung der amerikanischen Politik. So deutlich hatte das bisher noch kein amerikanischer Präsident gesagt. Fast gleichzeitig wurde Taiwans Verteidigungsminister als Privatperson, wie es hieß, nach Washington eingeladen. Im Mai wurde der Vorsitzende von Taiwans Demokratischer Fortschrittspartei und Verfechter der Unabhängigkeit der Insel, Chen Hui, auf dem Weg nach Mittelamerika bei einem Zwischenstopp in New York vom Bürgermeister Giuliani empfangen. Zuvor hatte schon das US-Repräsentantenhaus mit 406-6 Stimmen Chinas Menschenrechtsversäumnisse beklagt. China reagierte. Am 16. Juli 2001 unterzeichneten Präsident Jiang und Russlands Präsident Putin in Moskau einen Freundschafts- und Beistandsvertrag. Der Zweck des Vertrages war allerdings nicht zu übersehen. Er richtete sich gegen die USA, auch wenn die nicht ausdrücklich erwähnt wurden. Dann kam im selben Jahr 9/11. Im Krieg gegen den Terror bot Peking sofort Hilfe an. Bush nahm dankend an. Und von nun an stand China bei sämtlichen internationalen Entscheidungen an der Seite Washingtons. Bush revanchierte sich. Als Taiwans Präsident 2004 ein Referendum durchführen wollte und Peking das als Pro-Unabhängigkeitsaktion interpretierte, intervenierte Bush. Es gab kein Referendum. 2006 lehnte er die Lieferung neuer F-16-Kampfjets an Taiwan ab. 2005 hatte ein ehemaliger General der chinesischen Volksbefreiungsarmee öffentlich erklärt, China werde Atomwaffen einsetzen, falls die USA bei einem neuerlichen Konflikt in der Taiwanstraße Ziele auf dem Festland angreifen würden. Der stellvertretende Leiter der US-Geheimdienste bezeichnete damals die Situation in der Taiwanstraße als eine der größten Bedrohungen für Amerikas Sicherheit. 2009 bemühte sich Präsident Barack Obama um bessere Beziehungen zu China. Das wurde nicht honoriert und es gab daher keinen Grund mehr für besondere Rücksichtnahme. Obama reagierte und zwar mit Themen, die aus chinesischer Sicht besonders heikel waren und die Obama bei seinem China-Besuch 2009 bewusst ausgespart hatte: Taiwan und Tibet. Bei Taiwan hieß das Waffenlieferungen, bei Tibet Dalai Lama. Obama genehmigte im Jänner 2010 ein Waffengeschäft über 6,4 Milliarden US-Dollar. Darin enthalten Black Hawk-Hubschrauber, Patriot-Abwehrraketen und so weiter und so weiter. Und Funkanlagen für F-16-Kampfflugzeuge. China, das etwa 1500 Kurz- und Mittelstreckenraketen auf Taiwan gerichtet hatte, reagierte schärfer als sonst üblich. Das Geschäft würde den Beziehungen, wie es hieß, schweren Schaden zufügen und sollte storniert werden. Ansonsten komme es, wie es hieß, zu Konsequenzen, die beide Seiten nicht sehen wollten. Als daraufhin US-Verteidigungsminister Robert Gates feststellte, China wisse doch, dass die USA Waffen an Taiwan lieferten. Warum also jetzt die Aufregung? kam die Antwort eines Generals der chinesischen Volksarmee: Wir waren schwach, aber jetzt sind wir stark. Dann kam Donald Trump. Der Vorwahlkampf war seine Bühne. Da sagte er das, was viele seiner Landsleute dachten. Auch als President-elect nach gewonnener Wahl blieb er sich treu. Wie ein Interview bei Fox News, seinem Lieblingssender, zeigte, indem er China in den Blick nahm. Er verstehe die bisherige Ein-China-Politik der Regierung, aber ich verstehe nicht, warum wir daran gebunden sein müssen, solange wir nicht einen Deal mit China über andere Dinge haben, darunter den Handel. Er warf China vor, eine Festung auf umstrittenen Inseln im südchinesischen Meer zu bauen und kritisierte Pekings Handelspolitik. Im Übrigen lasse er sich nicht vorschreiben, mit wem er telefoniere. Damit bezog er sich auf chinesische Kritik an seinem Telefonat mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing, die ihm zum Wahlsieg gratuliert hatte. Es war im Übrigen das erste Gespräch eines neu gewählten US-Präsidenten mit Taiwans Führung seit 1979. In der chinesischen Staatszeitung Global Times hieß es: Taiwan ist nicht verhandelbar, aber Verbesserungen in den Beziehungen China-USA sind nötig und möglich. Taiwan wurde ein Thema und Teil des schon bald ausbrechenden Handelskrieges zwischen China und den USA. Für viele Amerikaner war das kommunistische China ein rationales Problem. Große Sympathien empfand man nicht unbedingt für dieses Land. Man hatte nicht vergessen, dass chinesische sogenannte Freiwillige für den Tod von tausenden GIs in Korea verantwortlich gewesen waren und dass China die Kommunisten im Vietnamkrieg jahrelang massiv nachhaltig unterstützt hatte. Die Bilder vom Tiananmen-Massaker hatten ein Übriges getan. Man machte gute Geschäfte, nannte das Realpolitik und beobachtete gleichzeitig mit Argwohn den rasanten Aufstieg des Landes vom Armenhaus zum Powerhouse. Mit Taiwan war das anders. Taiwan war eine emotionale Sache. Taiwan war im Vergleich mit dem kommunistischen China für viele Amerikaner der Underdog, den man nach alter amerikanischer Gewohnheit sowieso unterstützte und keinesfalls verraten durfte. So empfand man es zum Beispiel als unfair, dass nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China Anfang 1979 Politiker und Persönlichkeiten aus Taiwan keinen amerikanischen Boden betreten durften. Der Taiwan Relations Act hatte daran nichts geändert. Trotz zahlreicher Einschränkungen wurde Taiwan in den folgenden Jahren aber in jeder Hinsicht eine Success Story, eine Erfolgsstory. Das Kriegsrecht wurde aufgehoben, zahlreiche Reformen durchgeführt, wirtschaftliche Erfolge in Verbindung mit Freiheit und Demokratie waren ganz nach dem Geschmack der Amerikaner. Anders als bei fast allen anderen Themen waren sich Republikaner und Demokraten bei Taiwan daher einig. Unmittelbar nach der chinesischen Kritik an Trumps Telefonat kam Bewegung in die Frage. Der republikanische Abgeordnete Steve Chubbuck aus Ohio und Senator Marco Rubio, inzwischen Außenminister aus Florida, legten den zuständigen Kongressausschüssen den Gesetzentwurf für einen Taiwan Travel Act vor, für ein Reisegesetz, der die Aufhebung sämtlicher Reisebeschränkungen für Taiwans Politiker in die USA vorsah. Anfang 2017 ging man einen Schritt weiter und legte einen weiteren Gesetzentwurf vor, den Taiwan Security Act, der die Lieferung modernster Waffen und die Zusammenarbeit zwischen den Armeen Taiwans und der USA vorsah. Als beide Gesetzentwürfe im Entwurf des US-Verteidigungshaushalts 2018 auftauchten, reagierte Peking in ungewöhnlicher Form. Chinas Botschafter in Washington überreichte offiziell ein Protestschreiben seiner Regierung im State Department, in dem von einer Provokation gegenüber Chinas Souveränität, seiner nationalen Einheit und Sicherheitsinteressen die Rede war. Damit, so hieß es, werde die rote Linie mit Blick auf die Stabilität der chinesisch-amerikanischen Beziehungen überschritten. Und dann kam es. China forderte eine Rücknahme der Entscheidung und drohte mit schweren Konsequenzen. Diese Art von Drohung in einem offiziellen Schreiben hat es bisher in Washington noch nie gegeben. Und kam daher dort gar nicht gut an. Im Jänner, Februar 2018 stimmten beide Kammern des Kongresses einstimmig für den Gesetzentwurf, der mit Trump-Unterschrift im März als Taiwan Travel Act Gesetz wurde, gegen massiven Prozess Chinas. In derselben Woche zeigten die USA auch militärische Präsenz. Ein US-Kriegsschiff passierte die Straße von Taiwan, die nach Pekinger Lesart kein internationales Gewässer, sondern chinesisches Hoheitsgebiet ist. »2020 verschärften sich die Spannungen mit China weiter, als Trump ein Gesetz unterschrieb, das Repräsentantenhaus und Senat 2018 einstimmig verabschiedet hatten, den sogenannten Taipei Act, das nach Taiwans Hauptstadt Taipei, auf Englisch Taipei, benannte Gesetz zur internationalen Schutz- und Verbesserungsinitiative der Verbündeten Taiwans.« Dieses Gesetz hatte das Ziel, die USA-Taiwan-Beziehungen zu vertiefen und andere Nationen und internationale Organisationen zu ermutigen, ihre Beziehungen mit dem Inselstaat zu stärken. Gleichzeitig wollten die USA ihren Umgang mit Staaten ändern, wie es hieß, die aus ihrer Sicht die Sicherheit oder den Wohlstand Taiwans gefährdeten. Unmittelbarer Anlass war der andauernde massive wirtschaftliche Druck Chinas auf bestimmte Länder, ihre diplomatischen Beziehungen mit Taiwan abzubrechen. China verurteilte das Gesetz dann auch als grobe Einmischung in innere Angelegenheiten. Man werde entschlossen zurückschlagen, falls die USA ihre Irrtümer nicht korrigierten. Das taten die nicht und hatten sogar schon vorher 66 moderne F-16 an Taiwan geliefert. Am 2. August 2022 besuchte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, Taiwan. Es war der ranghöchste Besuch eines US-Politikers seit 25 Jahren. Pelosi hatte schon die unter Trump verabschiedeten zwei Taiwan-Gesetze nachhaltig unterstützt. Jetzt besuchte sie die Insel angesichts zunehmender Drohgebärden Chinas. Pelosi, ich bin gekommen, so betonte sie gegenüber Taiwans Präsidentin, um unmissverständlich klarzumachen, dass wir unsere Verpflichtungen gegenüber Taiwan nicht aufgeben werden. Mehr denn je ist die amerikanische Solidarität entscheidend. Heute steht die Welt vor der Wahl zwischen Demokratie und Autokratie. Taiwan ist eine der freiheitlichsten Gesellschaften der Welt. Als Reaktion auf den Besuch startete China das größte Manöver seit der Taiwan-Krise 1995-96 unter Clinton und sprach von einer ernsten Provokation und einem Verstoß gegen den Ein-China-Grundsatz. Am 18. September äußerte sich daraufhin Präsident Joe Biden in einer CBS-Interview zum Thema. Auf die Frage, ob die USA Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs militärisch verteidigen würden, kam ein unmissverständliches Ja. Mit dieser Antwort wurde aus der jahrzehntelang akzeptierten strategischen Zweideutigkeit, der viel zitierten Strategic Ambiguity, eine strategische Eindeutigkeit. So deutlich wie Biden hatte es bisher noch kein amerikanischer Präsident gesagt, selbst George W. Bush nicht. Biden wiederholte sein Ja im Mai 2023 beim G7-Gipfeltreffen in Hiroshima. Und Anfang Juni 2023 erinnerte Außenminister Anthony Blinken an den 34. Jahrestag des Tiananmen-Massakers. Er sprach von dem brutalen Vorgehen der chinesischen Regierung, betonte, dass sich die US-Regierung auch weiter für die Menschenrechte und Grundfreiheiten in China einsetzen werde. Im November 2023 kam es bei einer internationalen Konferenz in San Francisco zu einem Treffen zwischen China-starkem Mann Xi Jinping und Biden, bei dem Xi unmissverständlich klar machte, dass eine Wiedervereinigung mit Taiwan, wie er es formulierte, unaufhaltsam sei. Xi wörtlich, es wird sie geben. Wann, sagte er nicht, forderte aber die USA auf, die Waffenlieferungen einzustellen und China bei der Wiedervereinigung zu unterstützen. Bidens Antwort war genauso eindeutig wie zuvor. Immerhin sprach Xi von den wichtigsten bilateralen Beziehungen, jenen zwischen den USA und China. Das hörte sich im März 2024 beim Volkskongress in Peking schon wieder anders an. Chinas Außenminister Wang lobte die Beziehungen zu Russland. Peking und Moskau hätten, wie er meinte, ein neues Paradigma für die Beziehungen von Großmächten geschaffen. Ein Wort zum Überfall Russlands auf die Ukraine fehlte. Den USA warf er vor, China zu unterdrücken, sich nicht an Zusagen gehalten und Sanktionen gegen sein Land ausgeweitet zu haben. Besonders scharfe Worte fand er für jegliche Einmischung in die sogenannte Taiwan-Frage. China werde niemals erlauben, dass sich Taiwan vom Festland abspalte. Wang, wer auch immer die Unabhängigkeit Taiwans unterstützt, wird sich daran verbrennen und die bittere Pille für seine Taten schlucken. Und Xi stellte klar, die Wiedervereinigung ist unverzichtbar, notfalls auch militärisch. Seit dem 20. Januar 2025 ist Donald Trump wieder Präsident. Während sein Verteidigungsminister Hexet Ende März bei einem Besuch Japans eine glaubwürdige Abschreckung für Taiwan versprach, kreiste China die Insel fast gleichzeitig mit einer groß angelegten Militärübung ein, gedacht als Abschreckung der Separatisten, wie es hieß. Überraschungen sollte man jedenfalls nicht ausschließen.
Das war Forum Zeitgeschichte mit Professor Rolf Steininger. Die USA erkennen seit 1979 offiziell nur ein China an, sichern Taiwan aber durch den Taiwan Relations Act militärisch ab. Immer wieder kam es zu Machtdemonstrationen zwischen den USA und China, besonders bei Taiwans Demokratisierung und Unabhängigkeitsbestrebungen. 2001 schlossen China und Russland einen Freundschaftsvertrag, der ihre strategische Zusammenarbeit vertiefte. Unter Trump und Biden verschärfte sich die Lage. Handelskrieg, diplomatische Besuche in Taiwan und klare Aussagen Bidens zur Verteidigung Taiwans zeigen, dass aus strategischer Zweideutigkeit ernst wurde. China bleibt dabei. Eine Abspaltung Taiwans wird es nicht akzeptieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr zum Thema gibt es in Rolf Steiningers neuem Buch Taiwan, China und die USA. Die Sendung können Sie nachhören in unserer Mediathek und als Podcast. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal bei Forum Zeitgeschichte.